Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohom, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, Kinder spielen auf der Straße. Genau das Wetter, was sich der Thomas vorstellt, wenn er von einem deiner Lieblingsklassiker sprechen möchte. Über Paris-Roubaix, und das wird heute Thema sein, neben den vielen anderen Klassikern, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Guten Abend nach München, hallo Thomas.
Ja, schönen guten Abend nach Köln. Guten Abend Christian.
Es besteht aber noch ein bisschen Aussicht auf schlechtes Wetter, oder? Habe ich das richtig in den Gazetten mitbekommen der letzten Tage auf Regen?
Bei Paris-Roubaix auf jeden Fall, ja. Das könnte sogar sich ausgehen, dass es dann am Sonntag regnen könnte, aber wo du gesagt hast, dass gerade gutes Wetter ist, also hier, wo ich mal mit bin, da habe ich was von 20 Grad gehört in Richtung Wochenende, und das erinnert mich eher an die Fahrt in den Frühling, also Mailand-San Remo.
Ja. Also, warte, ich guck mal kurz hier, Sonntag, wie es bei uns aussieht. Wir sind ja näher dran. Da wird durchaus, sagen wir mal, Vormittag, na, ein ganzes Tag über so unter 20%. Also da sehe ich jetzt auch noch nicht strömenden Regen über uns niedergehen. Müssen wir da vielleicht nochmal gucken, hier, wie es in Roubaix ausschaut oder sonst wo. Aber ey, ich bin ja jemand, der
gerade im Regen.
Ja, da sind wir aber schon im Ziel. Da braucht jetzt niemand mehr sich Sorgen. Aber wir haben ja auch noch ganz viele andere Rennen, über die wir erstmal sprechen, bevor wir gucken, wo es in der Zukunft ausgeht. Und deswegen machen wir auch jetzt hier persönlicher Teil, wie geht es uns, so wird heute gestrichen in Anbetracht der Situation. Aber dir geht's gut, ne?
Immer.
Immer.
Und dir?
Ja, fast immer auch. Also es gibt keinen Grund zu klagen. Es gibt so viele Menschen, denen geht es schlechter. Da möchte ich mich jetzt nicht mit meinen kleinen Fisselmatentchen hier rumärgern müssen. Und eigentlich kann sich auch keiner von den dreien, die bei Mailand San Remo auf dem Podium gekommen sind, so richtig ärgern, oder? Um eine Überleitung aus der Hölle zu bauen. Weil so richtig, also wer von denen soll sich ärgern? Der Sieger nicht? Der Zweite ist jetzt auch irgendwo eh so oft irgendwo auf dem Podium ganz oben, dass es jetzt auch nicht so richtig schlimm ist. Naja, und der Dritte, hättest du dem vorher gesagt, ey, du wirst mit den anderen beiden Dritter, dann hätte er wahrscheinlich auch vorher unterschrieben und gesagt, das mache ich gerne.
Ja, also kann sich keiner beschweren über seine Position am Ende. Es war ein sehr, sehr ehrliches Rennen.
Oh ja, ehrliches Rennen ist schön.
In diesem Jahr, würde ich sagen, im Gegensatz zu ja sonst Mailand, San Remo, ist es doch oft so ein bisschen eine Lotterie. Schaffen es die Sprinter noch irgendwie zurück nach dem Poggio, oder kann sich vielleicht ein Fahrer um irgendwie 2 Sekunden vor dem kleinen Peloton noch behaupten? In diesem Jahr waren Mailand-San Remo, wie man es ja schon seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr gesehen hat, mit Feuerwerk ab der Cipressa, und dann waren es ja nur noch Pogacar, Ganna und Van der Poel, die die Siegchancen hatten.
Wer ist für dich der Fahrer des Rennens von den dreien? Ich habe einen ganz klaren so Menschen von denen.
Am Ende muss man sagen, eigentlich der Sieger, ne? Also Mathieu van der Poel, weil der alles richtig gemacht hat.
Ja, er ist der Sieger, aber ich habe unglaublichen Respekt vor Filippo Ganna, wie der mitgezogen hat. Du hattest teilweise das Gefühl, also die anderen zwei ziehen gerade weg, Pogacar attackiert, Van der Poel kann sich so gerade halten, Ganna muss reißen lassen und weiß, da vorne sind die vielleicht zurzeit besten oder mitbesten Fahrer bei solchen Tagesrennen, und der hat aber trotzdem immer jederzeit den Mumm in den Knochen, irgendwie das den Glauben an sich selber nicht reißen zu lassen, und auch wenn die Lücke größer wird, immer noch dran zu bleiben und es irgendwie zu schaffen. Und das hat mir wirklich ganz gehörigen Respekt hat er sich verschafft bei mir, den ich vorher auch schon hatte. Aber man muss ja auch immer gucken, ne? Also was Mathieu van der Poel wiegt, na okay, 75 Kilo ist jetzt auch kein Leichtgewicht, ne? Aber Ganna auch wahrscheinlich mit 82, 83 Kilo noch mal ein bisschen schwieriger, die Berge hochzukommen, wie so ein, anstatt so ein 66er Pogacar. Das nötigt mir wirklich großen Respekt auf, was der Italiener da vollbracht hat an dem Tag.
Ja, es ist so ein bisschen dieses Jahr die Renaissance der schwereren Fahrer bei den.
Oh, danke, danke, das ist Wasser auf meine Mühlen.
Bei den Eintagesrennen, also wir sprachen in unserer letzten Folge, meine ich, über Omloop Het Nieuwsblad, ja, und den Sieger Søren Warenskjold, der über 90 Kilo schwer ist. Ich denke, es ist so, dass gerade diese Fahrer sehr stark von der modernen, vom modernen Radsport, von der modernen Technik profitieren, indem sie halt genau abwägen können, welche Wattzahlen sie wann fahren können, über welchen Zeitraum und somit dem Risiko mehr oder weniger entgehen, mal zu sehr in den roten Bereich zu fahren, wie es dann doch früher oft man noch bei vielen Fahrern gesehen hat, dass die dann völlig in die Luft geflogen sind. Ja.
Wer war das nochmal? War das nicht Mathieu van der Poel auch bei der WM? Oder Evenepoel war das auch mal bei einer WM, oder?
Evenepoel war das bei der WM 2019, als es so geregnet hat in Harrogate und da sah er schon wieder sichere Sieger aus und ging gar nichts mehr.
Da war ein Ende im Gelände. Ja, aber also ein grandioses Rennen. Ich habe hinterher ich weiß gar nicht mehr auf welchem Kanal oder wo es mir entgegengeflogen kam, ein Interview gehört. Ich glaube, das war mit dem UAE-Chef und der konnte auch, der war nicht traurig über den dritten Platz von seinem Schützling, sondern hat gesagt, was für ein episches Rennen, was für ein fantastisches Rennen, das beste Mailand-San Remo seit Jahren. Und irgendwie kann ich dem auch nicht widersprechen oder möchte ich dem auch gar nicht widersprechen. Ich glaube, so das Finale zu analysieren oder zu besprechen, es war eigentlich ganz einfach. Es ist wie immer, Pogacar attackiert, Van der Poel schafft es immer entweder noch so gerade wieder dran, also entweder er bleibt gerade dran oder muss gerade abreißen lassen, aber so viel nur, dass er wieder dran fahren kann, hat das auch ganz lässig. Ich weiß, ob du diesen einen Clip gesehen hast, wo er nochmal eine Wasserflasche an der Seite holt, in dem Moment, wo Pogacar attackiert, ich unterstelle Pogacar mal keine Absicht, diesen da einen Moment vorhergesehen zu haben und das ausnutzen zu wollen. Aber Mathieu van der Poel immer ganz ruhig geblieben, ganz ruhig. Und die Ruhe und irgendwie das Gefühl, das Selbstvertrauen in seine Kraft, in seine Stärke an dem Tag, hat sich bis zum Ende durchgezogen. Also auch im Sprint dann.
Absolut, ja. Also den Sprint, da konnte man schon vermuten, gut, wenn jetzt die drei zusammen ankommen, ist auf dem Papier Mathieu van der Poel der schnellste Sprinter, aber was heißt das schon nach 289 Kilometern, hat so ein Sprint ganz eigene Gesetze, aber wie der das gemacht hat, das war schon extrem mutig, zu 300, 400 Meter vor dem Ziel von der Spitze angetreten und Pogacar hatte darauf spekuliert, mit so einem Sprinterloch von hinten die anderen zu überraschen, aber genau in dem Moment, als er das Loch hat reißen lassen, ist halt van der Poel angetreten und so sah er da ein bisschen blöd aus, sag ich mal, dass er sich da so hat übertölpen lassen.
Einfach bad timing. Also nur einfach Pech gehabt. Das kann man. Und ich dachte noch ganz kurz, aber da Garner hatte noch einen zu großen Lücke. Ich dachte, der versucht vielleicht irgendwie sowas bei einem Kilometer oder er ist ja ein Zeitfahrer, ne? Also er ist ja auf der Bahn auch fantastisch. Also ich glaube 4000 Meter fährt er und 1000 Meter. Ich dachte, der versucht nochmal irgendwas, aber ich glaube, dass alleine, dass der da angekommen ist mit denen, dass der da durchgehalten hat und da nicht abreißen lassen. Wie gesagt, hättest du ihm vorher gesagt, du landest mit Van der Poel und Pogacar alleine auf der Zielgeraden, da hätte er schon gesagt, ja, buch ein. Und ist dann ja noch Zweiter geworden, durch Pogacars, ich sag mal, leichten Fehler. Auf dem Siegerpodest, hast du das gesehen? Mussten sie Pogacar ja auch erstmal sagen, wo der dritte Platz überhaupt ist. Das scheint schon länger her zu sein.
Ja, da wurde er von Vincenzo Nibali zurechtgewiesen. Ja. Auf welchem Podestplatz er zu stehen hat.
War Nibali so oft auf dem zweiten und dritten Platz, dass er so genau weiß, habe ich mich gefragt.
Ja, das auf jeden Fall hat der Mailand San Remo mal gewonnen.
Ja, okay. Hat Pogacar noch nicht, ne? Oder? Ich bin da mit der Palmares, von ihm komme ich immer durcheinander, aber.
Da schlägst du eine gute Brücke, denn Pogacar wäre nach Nibali der erste Grand Tour-Sieger gewesen, der Mailand San Remo wieder gewonnen hätte.
Ah, okay.
Und seit 2018 keiner mehr von denen.
Ah, ja, das sind so die Statistiken, die ich nicht kenne. Und vor allen Dingen auch das erste Mal seit längerer Zeit, also wann hat er denn so ein Eintagesrennen? Ich guck mal, Lombardei hat er gewonnen, Giro Emilia hat er gewonnen, die Weltmeisterschaft gewonnen, Grand Prix de Montreal gewonnen. Das letzte Mal hat er im September, am 13. September, Eintagesrennen nicht gewonnen. Also das muss man, wenn man sich das,
Quebec.
Genau, wenn man sich das mal so rum überlegt und also das zeigt erstmal, was für ein Wahnsinn das überhaupt ist. Und nochmal anders gedacht, er hat, wenn er ein Tagesrennen betrachtend, hat er seit letztes Jahr in Mailand San Remo, wo er auch Dritter geworden ist, da hätte er eigentlich noch wissen müssen, wo der Podestplatz ist, hat er ein Rennen nicht gewonnen und ansonsten alles gewonnen, bis jetzt wieder Mailand San Remo.
Ja, Das ist eine
schöne Statistik.
Was soll man sagen? Aber ja, gut, er hat selbst gesagt, das Rennen bringt ihn nochmal irgendwann ins Grab, Mailand, Sanremo, hat er damit gemeint. Das Problem für ihn ist, die Berge sind einfach nicht schwer genug.
Ja. Also das Rennen ist zu leicht, das bringt ihn ins Grab. Das muss man sich auch mal so überlegen, wenn man das so hört, ne?
Ja, also das leichteste aller Monumente, aber das am schwersten dann doch zu gewinnen ist, letzten Endes. Aber ja, er kann sich nichts vorwerfen eigentlich, bis auf diesen kleinen Fehler, wo wir gerade drüber gesprochen haben im Sprint. Aber selbst da wäre es, glaube ich, wenn er auf Augenhöhe gekommen wäre oder auf gleiche Radhöhe mit Van der Poel, schwer geworden. Das einzige kleine Teil, was man hinterher moniert hat seitens der Mannschaft UAE oder an der Mannschaft UAE, ist, dass ein Fahrer fehlt da in der Cipressa, dass Pogacar da schon recht früh attackieren musste. Selbst Del Toro hat es nicht geschafft, da sozusagen seine Rolle als Lead-Out-Fahrer für ihn auszufüllen, weil er schon vorher zurückgefallen war. Aber ich glaube nicht, dass das viel am Rennausgang geändert hätte.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wen willst du Mathieu van der Poel im nächsten Jahr noch einkaufen, damit er dann für Pogacar anzieht? Also irgendwann ist ja auch mal Schluss. Und tolles Rennen, fantastisches Rennen. Ob man die ersten 250 Kilometer gucken muss, weiß ich nicht, aber die letzten 50 sind für mich so bis jetzt auf jeden Fall das Highlight des Jahres gewesen. Und wenn ihr es nicht gesehen habt, egal ob ihr wisst, ob das wer gewonnen hat, nachholen kann man das immer noch.
Gleichzeitig hatten ja auch die Frauen zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder ein Mailand, Sanremo.
Ja.
Das war aber, wenn man da immer kurz.
Gerne, ich kann nur nichts dazu beitragen, muss ich gestehen, in diesem Moment.
Deswegen hatte ich auch den Lead übernommen.
Gut.
Das war so ein klassisches Mailand, Sanremo, wie man es eigentlich von den Männern kennt. Sprich, es läuft darauf hinaus, kann sich jemand an Cipressa oder Poggio absetzen, also zum Hintergrund, die Frauen fahren ab Genua los und dann im Prinzip die ungefähr gleichen 150 letzten Kilometer wie die Männer mit Cipressa, Poggio und vorher diesen kleinen Capi. Und ja, da war es dann am Ende so, ja, relativ, sagen wir mal, spitz auf Knopf, hatte sich Elisa Longo-Borghini abgesetzt und dann war es dann, ja, eine Mannschaft, wieder SD Works Pro Time, wo sich die beiden großen Fahrerin Lotte Kopecky und Lorena Wiebes einig war. Kopecky hat sich dann aufgeopfert wie Wiebes und hat Elisa Longo-Borghini noch zurückgeholt und am Ende dann Sprintsieg für Lorena Wiebes. Im Gegensatz, muss man das dazu sagen, krasser Gegensatz war dann das Team Visma Lise Bike mit Pauline Ferrand-Prévot und Marianne Voss, wo beide irgendwie nebeneinander sprinten und dann auf Platz 2 und 4 landen und Pauline Ferrand-Prévot am Ende noch relegiert wird auf den 12. Platz in der Gruppe.
Okay. Ja. Dann ist das so. Also, was hat sie genaues gemacht, dass sie zurückgesetzt hat? Schubst.
Irreguläre Sprinten. Also, sprich, die hat da eine Linie gefahren, die so nicht regelkonform.
Also es sind ja von diesen gelben Karten, habe ich jetzt schon so manche gesehen, die ausgeteilt wurden, ne? Wo aber auch manchmal nicht so richtig klar war, warum, wieso, weshalb. Also so richtig ist das System bei mir zumindest noch nicht angekommen, muss ich gestehen.
Ja, und manche Entscheidungen wurden noch wieder zurückgenommen. Da kommen wir vielleicht später noch mal in der Sendung drauf.
Ja. Also sehr komisch. Ja, also Mailand Sanremo ist, wie ich finde, seinem Ruf gerecht geworden. Tolles Rennen. Spaß gemacht. Und war an einem Tag? Ich war, glaube ich, selber auf dem Rad. Na, egal. Katalonien-Rundfahrt habe ich so ein bisschen reingeguckt und war, wie soll man sagen, eine Mischung aus erstaunt, verzückt und gedacht, naja, vielleicht braucht man das Jahr doch nicht so früh abschreiben. In der Hinsicht, dass UAE einfach überall, wo sie antreten, ist immer alles grundsätzlich gewinnen werden. Vielleicht so einen großen, groben Überblick. War Etappenrundfahrt, 7 Etappen, endet in Barcelona, startet im Süden, glaube ich, ne? Wo ist der Ort? Ich kenne ihn gar nicht. Also vom Namen her. Katalonien-Rundfahrt kann ja nicht im Süden starten, ich Idiot.
In der Nähe von Barcelona, Sant Feliu de Guixols, kann kein Katalan.
Nee, daher, ich auch nicht.
Jedenfalls ist traditionell da immer, also ich kann mich irgendwie nicht zurückerinnern, dass nicht mal da die erste Etappe war.
Mhm.
Boah. Ja. Das, da geht es eigentlich immer los. Das ist so ein Rundkurs und das ist immer so ein Bergaufsprint. Und ja, da war, also wenn wir mal kurz die Etappen durchgehen, war schon die erste eine der bemerkenswertesten, wie ich fand. Da hatte ja Alpecin De Koenig versucht, mit Thibaut Delgrosso einen Fahrer also rauszuschicken auf dem letzten Kilometer irgendwie. Und da wurde dann aber noch eingeholt auf den letzten Metern von Matthew Brennan. Also das ist ein, ja, vielleicht die Entdeckung bislang der Saison. 19-jähriger Sprinter, fährt für Wismar Liesebike, hat bei der Katalonien-Rundfahrt dann noch eine zweite Etappe gewonnen, die fünfte nämlich. Und vorher auch schon, ja, mehrere kleinere Rennen in Frankreich, Grand Prix de Dinard, sagt einem vielleicht was, zum Beispiel gewonnen. Ja, mit 19 Jahren, die Fahrer werden gefühlt irgendwie immer jünger, die Siegfahrer sind. Und er wird jetzt auch sein Debüt schon bei Paris-Roubaix geben mit 19.
Krass. Ja, ich habe heute von irgendwie beim Mittagessen von einem Fußballer gehört, der irgendwie 17 ist und jetzt schon irgendwie in irgendeiner Champions League oder irgendeinem Gedöns mitspielt und da Akzente setzt. Da dachte ich auch so, hey, mit 17.
In der Premier League hat neulich ein 15-Jähriger sein Debüt gegeben.
Ach, Quatsch. Mann.
Ja.
Aber, naja, möchte ich jetzt gar nicht. Also, ist halt Fußball, ist ein Spiel, ne? Da ist wie Mensch ärgere dich nicht. Das kannst du halt auch sehr früh schon. Aber beim Radsport, also mit 19, ich mache mir halt immer Sorge, dass die halt dann auch sehr früh verbrannt sind irgendwann, ne? Aber das hatten wir, glaube ich, mehrfach ja hier schon thematisiert, wie das weitergehen soll. Etappe Nummer 2 war dann, zumindest wenn ich mir so das Profil angucke und wenn das Ergebnis ist, da auch eine Sprintankunft, die dann gewonnen wurde von Israel Premiatech. Da zweiter auch wieder Matthew Brennan. Wie spricht das genau aus? Matthew Brennan? Würde ich jetzt denken, ja. Vor Caden Groves. Brite. Bitte?
Ein Brite.
Ein Brite, ja. Ich dachte, der dritte. Ich hatte die Zahlen nicht mehr richtig auf Schirm. Naja, und dann ging es bei der dritten Etappe, wenn wir schon bei den dritten sind, das erste Mal bergauf. Und da war es dann eher, also da hatte ich nur das Ergebnis gelesen und dachte ich nur, okay, Ayuso, der ja im Team UAE dann auch jetzt mal so Akzente setzen möchte, in Klammern vielleicht sogar muss, hat da dann das erste Mal Roglic so ein bisschen im Sprint aufgezeigt, wo es lang geht. Also.
Ja, also es war generell so, kann man darunter zusammenfassen, Generalprobe für den Giro d'Italia,
ja.
Weil die beiden vermutlich auch die zwei Fahrer sind, die den Sieg beim Giro, also ich will noch nicht sagen, unter sich ausmachen werden, aber es sind einfach die beiden Top-Favoriten für den Giro, Juan Ayuso und Primož Roglič. Und auf der Etappe bei diesem Bergaufsprint war die Besonderheit, dass, oder es war eigentlich sehr fair von Roglič, manche sagen taktisch dumm, vielleicht auch nicht clever, in der letzten Kurve die Innenbahn aufzumachen, dass Ayuso da durchstechen konnte und die Etappe noch gewonnen hat.
Sind denn jetzt, ich gucke gerade mal, ob ich hier beim Giro schon, also Mats Pedersen, Ayuso, Adam Yates, Wout van Aert, Pidcock, Landa. Okay, Landa hätte ich jetzt noch, ne, gedacht. Bernal.
Egan Bernal fährt. Egan Bernal fährt auch.
Ah, okay. Ja, das wäre jetzt meine Frage, ne? Weil auf der Seite bei Pro Cycling Stats unter Top Competitors, also entweder werten sie nicht mehr als Top Competitor oder er ist noch nicht gelistet. Das so, boah, würde mich jetzt wundern, wenn er da nicht mehr als Top Competitor gilt. Aber okay, weil der wird ja jetzt, war ja auch bei der Katalonien-Rundfahrt dabei. An dem Tag, wo hatte ich ihn jetzt gerade gesehen? Blub, 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 irgendwie so Top 10, Siebter. Ja, würde mich freuen, wenn man ihn nochmal weiter vorne sehen könnte.
Ja, man muss ja auch bedenken, bei der Katalonien-Rundfahrt kam er gerade von einem Schlüsselbeinbruch.
Ja, ja. Ja, deswegen, also aller Ehren wert dieser siebter Platz. Ich, wie gesagt, ich würde mich freuen, ihn auch nochmal irgendwann weiter vorne zu sehen. Und am nächsten Tag, das war, glaube ich, die Etappe, die ich dann gesehen habe, hat Primož Roglič dann einfach mal direkt zurückgeschlagen. Und ja, also hätte ich jetzt nicht zwingend erwartet, dass er jetzt schon so gut in Form ist. Und ich meine, er war ja immer, glaube ich, relativ früh in Form. Aber mit einem Ayuso, den man ja jetzt doch, also zumindest hätte ich mich vorher gefragt auf dem Papier, mit seinen 22, mit seinem Anspruch, mit seinem auch, wie ich finde, Auftreten, dass er da mithält, finde ich schön, einfach schön.
Ja, also das war dann die Revanche.
Hättest du damit gerechnet, dass er jetzt schon so gut ist?
Ja, doch, schon.
Also, ja, gut, dann bin ich da.
Ich kann mich an Jahre erinnern, ich meine, es war 23 oder vielleicht 23 Maß, meine ich, wo Roglic bei jeder Rundfahrt, die er angetreten ist, bis zur Vuelta gewonnen hat.
Na, das kontrolliere ich aber mal. Vuelta ist Dritter. Burgos-Rundfahrt gewonnen, Giro d'Italia gewonnen, Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Ey, was du für ein Gedächtnis hast. Mann, Mann, Mann. Aber Müll runterbringen denkst du nicht dran, ne? kann ich nicht alles denken. Ja, krass. Nee, also ja, aber irgendwie zählt man ihn dann doch nicht so. Also er gehört für mich natürlich zu der erweiterten Spitze an Rundfahrern, aber gewinnst du nie die Tour, dann bist du...
Naja, man muss ja auch so ein bisschen immer sehen, wie gewinnt er denn? Also er gewinnt ja in der Regel nicht, dass er alle ähnlich wie Pogacar mit der Brechstange verprügelt und früh abhängt, sondern der gewinnt eigentlich in der Regel immer aus kleinen Sprints.
Ja.
Also er ist halt sehr, hat diese Schnellkraft und ist sehr schwer abzuhängen. Er ist öfter mal um ein paar Sekunden abgehängt, aber dann kriegst du ihn halt nicht weg und er kommt wieder zurück und gewinnt dann im Sprint. Deswegen ist er halt, das ist so ein bisschen sein Erfolgsgeheimnis.
Ja, aber mein Gott, Ayuso, ob man ihn so schlägt oder so schlägt, ihn muss man erstmal schlagen. Und das hat er an dem Tag definitiv gemacht. Ich glaube, das war nicht die Etappe, die ich gesehen habe. Etappe Nummer 5 war dann wieder Sprint, ne? Sagtest du eben schon, wieder gewonnen bei Matthew Brennan. 6 war dann wiederum auch das war Zeitfahren, ne?
Nein, das war eine recht kuriose Etappe, beziehungsweise war eigentlich ursprünglich die Königsetappe
Katalonien-Rundfahrt.
Aber aufgrund von starken Windverhältnissen musste die erst eingekürzt werden und dann war halt die Frage, fährt man überhaupt noch? Und am Ende, ja, sind die dann 27 Kilometer Radrennen noch gefahren.
Ah, okay, ja. Und das war, das war die Etappe, wo man gesagt hat, okay, da hat Roglic dann die Chance, diese eine Sekunde, die er im Gesamtklassement zurücklag nach Ayuso, die sollte, wollte, konnte, hätte er da rausholen können. Und das war ja dann durch diese Absage, stimmt, hinfällig. Und es spitzte sich dann zu, dass er diese eine Sekunde nur noch am letzten Tag auf der Etappe in Barcelona aufholen konnte. Und das ist Heimatterrain von Ayuso. Und das soll man sagen, er hat da mehrfach attackiert und hat es dann geschafft, sich aus einer Gruppe zu lösen und das Ding nach Hause zu fahren. Also ich finde auch, das ist ja auch noch mal so eine Drucksituation. Also ich finde, er kann auch zunehmend mit Druck umgehen. Also vielleicht kommt das mit dem Alter, keine Ahnung. Sollte ich mir auch mal angewöhnen, aber schönes Ding, oder?
Ja, und das Bemerkenswerte war ja auf dieser Etappe, dass es schon an diesen beiden Bonussprints hin und her ging. Also den ersten Bonussprint gewinnt Roglic, ist dann virtuell Führender und dann am zweiten Bonussprint gewinnt dann Ayuso wieder und ist dann wieder vorne. Und dann war es eigentlich klar, dass Roglic im Sprint gegen Ayuso gewinnen müsste, um die Rundfahrt noch zu gewinnen. Aber das, was er dann gemacht hat, war, dass damit haben nicht viele gerechnet. Also hat einfach den Bullen bei den Hörnern gepackt und
den roten.
Ja. Dann in der, meine ich, drittletzten Runde schon an dem Montjuïc, also diesem schweren Anstieg in Barcelona, der da auf diesem Rundkurs mehrmals befahren wird, hat er einfach von vorne angegriffen und geschaut, wer kann am Hinterrad bleiben. Konnte dann keiner mehr, hatte eine kleine Lücke, war immer so, maximal 20 Sekunden von der Favoritengruppe weg, aber man hat schon gesehen, bei Ayuso, der hatte dann ganz, ganz schwachen Tag, also der kam da niemals mehr richtig nach vorne in der Favoritengruppe und am Ende, rettet Primoz Roglic einen kleinen Vorsprung ins Ziel, das war, à la Pedal herausgefahren.
Ja, ich meine, das ist ja auch dann irgendwie, kriegst du dann auch den moralischen, glaube ich, einfach, ne? Also ich würde ihn wahrscheinlich kriegen. Wenn du noch so um die Zwischensprints mit ziehst und dann irgendwann du entgegen deiner Erwartungen noch siehst, wie Roglic wegstiefelt, und das hast, wie gesagt, er kommt aus Barcelona, ich glaube, ne, ist gebürtig aus Barcelona, Ayuso.
Ist dann in Amerika aufgewachsen teilweise.
Ja. Ah, okay. Aber und dieser Berg ist ja auch dann in Barcelona sehr, sehr bekannt. Also ich glaube, die Olympiarennen hat er auch lang geführt, ne? Ja, kriegst du moralischen und dann war's das. Also, und ja, Roglic, herzlichen Glückwunsch. Also ich freue mich zusehends auf den Giro. Dauert ja gar nicht mehr so lange.
Vor allem ist das ja, wie soll ich sagen, für die Psyche extrem wichtig. Er hat jetzt gesehen, er kann seinen größten Konkurrenten vermutlich beim Giro, Ayuso, auch im direkten Vergleich schlagen. Und es ist halt einfach mal dann mein Erfolgserlebnis dann auch in dieser Saison. Klar, er hat jetzt erst zwei Rennen gefahren, aber bei der Algarve-Rundfahrt hatte man doch den Eindruck, da ist noch so ein bisschen Rost irgendwie da. Also er ist noch nicht so richtig reingekommen. Achter Platz am Ende in der Gesamtwertung, auch bei dieser Bergankunft, konnte er nicht so richtig überzeugen, zum Schluss im Zeitfahren auch nicht. Aber das war jetzt eine sehr, sehr gelungene Generalprobe.
Ja. Gut, Katalonien-Rundfahrt, Haken dran, Roglic tankt Selbstvertrauen, Aloisio kriegt einen von Sack, Latz, wollte ich sagen. Und gehen wir wieder zurück in das in die Gegend, in den Landstrich, der das Frühjahr dominiert. Und das ist Belgien in dem Fall mit dem Klassiker Brügge de Panne. Und da ist die Überschrift, die du diesem Rennen gegeben hast, eine, die wirklich so zutreffend ist. Und ich konnte es selber nicht sehen, beziehungsweise nicht live sehen, und bekam dann von einem Kollegen, Arbeitskollegen, so nach dem Motto, Alter, die lagen mehr rum, als sie gefahren ist. Und ich so, okay. Und hab mir dann ein paar Tage später nochmal das Finale angeguckt oder die finalen Kilometer. Und es war immer so, dass ich dachte, au, scheiße, da liegen sie schon wieder. Und ich dachte immer, okay, das war's jetzt, jetzt kommt's nichts mehr. Und irgendwie eine Minute später so, oh, puff, lagen sie schon wieder da. Und es war einfach nur eine Materialschlacht, alles war kaputt. Und also kann ich mich nicht erinnern, wann das, und man muss dazu sagen ja vielleicht auch, das Rennen hat jetzt in Belgien stattgefunden. Also ich finde, man, also es war an einer Stelle meiner Meinung nach so, dass die Straßenführung wahrscheinlich sehr traditionell für das Rennen an dieser Stelle war, aber irgendwie ein paar Meter weiter, warte, ich muss da kurz husten, ein paar Meter weiter gab es parallel eine schöne breite Straße, wo man hätte fahren können, und stattdessen ist man die kleinen verwinkelten Dinger gefahren. Muss das sein? Weil normalerweise Belgier können ja Rennen absperren und alles. Also da fuhren jetzt keine Autos oder irgendwie sowas. Schon irgendwie komisch.
Ja, könnte man sich schon fragen, frei nach dem Namen des Rennens, sind die denn Panne? ist natürlich ein Rennen, das normalerweise, sage ich mal, oft gar nicht mit so vielen Fahrern auf diesen Rundkurs kommt oder auf diesen Zielbereich, wo es dann so häufig gekracht hat, sondern der Wind spielt da halt ganz häufig eine entscheidende Rolle und reißt das Feld dann viele kleine Gruppen. Aber in diesem Jahr war halt einfach kein Wind oder zu wenig Wind, und somit kam da halt ein riesiges Peloton auf diesen total verwinkelten Rundkurs, und da gab es so, ja, eine Schlüsselstelle, wo der schwerste Sturz war. Das war so, meine ich, um die 2 Kilometer vor dem Ziel, wo die, wenn du das gesehen hast in der Wiederholung, wo die Straße sich so verengt hat.
Ja, von der, also Linkskurve, kann das sein? Oder war das?
Das war die erste Stelle, und die zweite war dann nochmal, wo im Prinzip so eine halbe Verkehrsinsel reingewachsen ist. Und da gab es so einen richtig heftigen Sturz, wo unter anderem Temelier drin verwickelt war. Es war, meine ich, auch der Sturz, wo Nikias Arndt, der hat sich dann mehrere Wirbel gebrochen, drin verwickelt war. Also, und dann noch die Zielanlage, also selbst der letzte Kilometer war ja recht, sage ich mal, ungewöhnlich, dass man da so eine Kurve noch irgendwie fährt. Und es passt irgendwie nicht so richtig in die Zeit, wenn die Rennen so schnell sind, dass so ein verwinkelter Zielkurs mit so einem großen Peloton, das kann dann nicht gut gehen.
Ja, und das war dann auch der Fall. Also ich finde, es war irgendwie nicht zeitgemäß, aber es war, hat dann auch keinen richtigen Spaß gemacht, irgendwie sich das anzugucken, muss ich gestehen. Weil man dachte immer nur, bitte jetzt nicht, also es war mir egal, für mich zumindest, wer gewinnt. Wichtig war, dass nicht noch einer sich schlimm wehtut. Das war es immer so die ganze Zeit, mein Gedanke. Und ja, es haben sich genug wehgetan. Gewonnen, wo haben wir es denn? Hier hatte am Ende dann Juan Sebastian Molano, UAE. Also auch da gewinnen sie noch. Das ist ja auch irgendwie wie soll man sagen, selbst die Rennen gewinnen sie, wo es eigentlich nur geht, fast so zu überleben. Komisch. UAE hat einfach einen Lauf, oder?
Ja, wobei man muss auch schon sagen, da war das, also er war nicht der schnellste Sprinter, sondern der cleverste einfach, der als erster losgefahren ist. Dann haben sie alle so ein bisschen angeguckt, und normalerweise in 9 von 10 Sprints schlägt Jonathan Milan Juan Sebastian Molano da war einfach der Rückstand schon zu groß, dass er da nicht mehr reingekommen ist.
Ja, aber ich glaube, mehr kann man zu dem Rennen. Also ich glaube, wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, erinnerst du dich an Klassik, hier Brügge de Panne von vor 2 Jahren, werden wir eher darüber reden, wie viele Stürze da waren als über den Sieger. Deswegen lass uns das ganz schnell vergessen. E3-Preis war dann, hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, der war auf einmal, hatte ich gar nicht so, also was heißt nicht ganz richtig auf dem Schirm, ne? Man guckt sich natürlich den Kalender an. Aber war auch, glaube ich, in der Woche, kann das sein?
Am Freitag ist es.
Freitag, ja. Genau, deswegen hatte ich das freitagsabends nachgeguckt. Unauffälliges Rennen, oder? Ich kann mich jetzt an nichts, also ich habe das so wahrgenommen irgendwie, aber war jetzt kein Rennen mit irgendwelchen Highlights. Also nicht, dass ich Stürze als Highlight betrachten würde, aber
es war ein sehr schön anzuschauendes Rennen,
ja,
auf jeden Fall, wie jedes Jahr, weil es ging schon so 90 Kilometer vor dem Ziel los, an diesem Teilenberg, wo Lidl Trek und Mats Petersen so das Finale im Prinzip schon eröffnet hatten. Und dann hatte sich da ja irgendwann diese, sag ich mal, elitäre Spitzengruppe gebildet um Van der Poel, um Petersen, um Philipp Pogana. Und Entscheidung fiel dann am Paterberg oder am alten Quaremont auf jeden Fall, als Van der Poel allen davon gefahren ist, auch Mats Petersen konnte da nicht mehr folgen und ein 39 Kilometer Solo hingelegt hat.
Ja, also mal eine schöne Vorbelastung vielleicht gefahren für die nächsten Rennen, was da kommt. Aber ja, es war jetzt auch, das war doch so ein relativ normaler, sonniger Tag. Also da war irgendwie nichts Besonderes an dem, also es klingt jetzt doof zu sagen, da war nichts Besonderes, aber ich habe mir nur mal die Wiederholung angeguckt und Van der Poel ist dann einfach diese 40 Kilometer entspannt gestiefelt und das war's. Also
es waren dann so 3 Einzelzeitfahren, also
ja, genau.
Vorne, dahinter Mats Petersen, dann Philipp Pogana.
Ja. War jetzt natürlich nicht für die Spannung irgendwie förderlich, aber ja, hat halt funktioniert und gut. Ganz ehrlich, was soll man dazu noch sagen? So dazu, hast du noch eine Idee? Eigentlich nicht, oder?
Nee.
Gut, da machen wir einen Haken dran. Also ist ja auch in Ordnung.
Ist die Geschichte des Herrn Saus erzählt.
Ja.
Man kann nur sagen, dass Van der Poel, ja, das ist eine Kopie vom letzten Jahr war. Also im letzten Jahr hat er ähnlich gewonnen, schon bei dem Rennen mit einem langen Solo, wenn du dich daran erinnerst. Das war dieses Rennen, wo Wout van Aert sich damals da in Einfahrt Paterberg an der Grasnarbe da aufgehängt hat und dann ewig eine Verfolgungsjagd sich mit Van der Poel geliefert hat.
Dann kommen wir weiter. Wir sind jetzt, wo sind wir denn zeitlich angekommen gerade eigentlich schon? Das war der
30. März.
30. März. Ja, ich versuche das immer so in Relation zu jetzt. Heute ist der, warte, ich gucke mal auf die Uhr.
10.
Oh, dann haben wir noch. Wenn ich jetzt sage, ähnliches Outcome, dann würdest du mich wahrscheinlich ähnlich ist es nicht, aber ein bisschen auch schon. Weil bei dem, Gent, ich kann es nicht mehr so schlecht aussprechen, Gent Wevelgem, Flandern, Fields, also eigentlich ein ähnliches Auskommen, oder? Mats Petersen überlegt sich irgendwann, er stiefelt weg, sogar noch ein bisschen früher und macht das Ding dann durch.
Wollte ich gerade sagen, der hat Van der Poel dann nochmal getoppt, in dem Sinne, dass sein Solo länger war, nämlich, wenn ich richtig rechnen kann, waren das ganze 17 Kilometer, nämlich 56, die er alleine an der Spitze gefahren ist, aber er war schon tatsächlich viel länger noch vorne mit verschiedenen Fahrern irgendwo in der Spitzengruppe involviert. Und das Rennen Gent-Wevelgem dreht sich ja immer mehr oder weniger so um diesen einen Anstieg, den Kemmelberg, der von verschiedenen Seiten. Befahren wird. Es gab mal eine Zeit, da ist man diese Auffahrt, ich glaube, Ossuere ist das, die ist man auch als Abfahrt gefahren, die extrem steil war, da gab es schlimme Stürze und das hat man aber irgendwann abgeschafft und ist dann nur noch die Seite sozusagen hochgefahren. Und mittlerweile gibt es auch, ja, seit ein paar Jahren so ein paar Gravel-Abschnitte, die ja auch schön anzusehen sind, sage ich mal. Und im Prinzip da, ja, ist Mats Petersen dann schon, hat das Rennen auf den Kopf gestellt, ist nach vorne gefahren zur Spitzengruppe Und ja, hat nach und nach von denen die alle verloren oder die alle abgehängt,
ja, dann stehen gelassen.
Hat dann selbst im Interview gesagt, there was a point of no return. Also irgendwann war der Punkt für ihn erreicht, dass es für ihn kein Zurück mehr gab. Also er konnte die Aktion nicht mehr abbrechen und hatte dann die Wahl, entweder er gewinnt jetzt oder er wird dann völlig durchgereicht. War natürlich auch fairerweise, muss man sagen, ein bisschen begünstigt dann von den guten Windverhältnissen. Ja. Also hatte da viel Rückenwind, was natürlich einen Soloisten, also einen einzelnen Fahrer an der Spitze entgegenkommt. Und hinten, ja, da haben die halt, also die Sache ist halt die, bei dem Rennen, wenn man wusste oder beziehungsweise wenn man das Rennen ein bisschen kennt, konnte man sich ausmalen, dass wenn jetzt Pedersen das letzte Mal, wenn es den Kemmelberg hochgeht, das ist so 30 Kilometer vom Ziel gewesen. Wenn der da noch an der Spitze ist, wenn sie ihn da nicht eingeholt haben, dann hat er sehr gute Chancen zu gewinnen. Ist ein bisschen paradox, weil eigentlich Kemmelberg geht es bergauf und dann können die anderen ja aufholen. Aber das Problem ist, die Sprinter, die am Ende gewinnen wollen, die verlieren da immer ganz viele Helfer am Kemmelberg und selbst kommen die natürlich dann eigentlich auch nicht so schnell da hoch, wie einer, der alleine an der Spitze fährt. Und dementsprechend war es dann auch in diesem Jahr, dass dann erstmal 10, 15 Kilometer nach dem Kemmelberg vergangen sind, bis sich die Sprinterteams hinten sortiert hatten. Und dann sah das natürlich spektakulär aus, wo die dann mit 5, 6 Mann gegen einen gefahren sind. Aber A, der Rückenwind und B, ein sehr starker Mats Pedersen haben dazu geführt, dass er dann alleine durchgekommen ist. Und selbst wenn er nicht, wenn er wieder eingeholt worden wäre, hätte ja Lidl Trek mit Jonathan Milan noch eine hervorragende Option B gehabt.
Ja, das war ganz, fürs Team war es im Grunde genommen sehr, sehr gut, weil ne, sie konnten nicht wirklich was falsch, was heißt, sie konnten nichts falsch machen, aber es war für sie einfach Win-Win-Situation oder komfortable Situation, wie man es auch mal bezeichnen mag. Was ist denn Mats Petersen hatte, ja, das hat er gewonnen. Vorher E3-Preis Zweiter geworden, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Meiner Ansicht nach Siebter. Hat ein gutes Frühjahr, ne? Und war ja dann auch nicht ohne Grund, war und ist für die nächsten Rennen dann so ein bisschen auch als Mitfavorit gesehen.
Absolut. Und apropos Mats Petersen, da gibt es gerade, kann ich sehr empfehlen, eine sehr gute TV-Doku vom dänischen Eurosport gedreht. Das sind so 5 Folgen. Die heißt Mats Petersen 4 Nothing. Kann man sich bei Discovery Plus auch anschauen.
Das ist ja der Sender, den wir eh nutzen, weil wir Radsport sehen möchten, ne? Müssen. Ja. Okay.
Wir haben über mehrere, so glaube ein paar Jahre begleitet. Wir versuchten, ein Monument zu gewinnen.
Okay, danke für die Empfehlung. Ich glaube, das ist mir auch schon mal untergekommen im Sinne von ne, beim Durchscrollen gesehen. Aber wenn du sagst, das lohnt sich auch, dann mache ich das auch. Auf dich höre ich. Ich habe noch nie auf dich gehört und das war doof. Dann mache ich das. Das war ein gutes Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer. Gut, haken wir da auch dran, weil jetzt kommen die richtigen. Am Ende geht's richtig rund hier. Dwarsdorf Flandern ist so ein bisschen ja auch, ist das Rennen, was genannt wird, die kleine Flandern-Rundfahrt? Oder verwechsel ich da mal wieder was?
Nein, die Generalprobe für die Flandern-Rundfahrt.
Ja, dann die Generalprobe.
Die kleine Flandern-Rundfahrt ist eigentlich Omloop et Nieuwsblad,
okay.
Oder ja, wenn man so will, der E3 auch vielleicht.
Okay. Dann sagen wir die Generalprobe. Und wenn das die Generalprobe war, ne, dann möchte ich nicht wissen, wie viel Schiss das Team Wismar Lise Bike vor der Premiere dann hatte. Ich bin irgendwann eingestiegen, ich weiß gar nicht mehr, bei wie viel Kilometer vor dem Ziel, kann das sein, 50, 60 ungefähr? So. Bin eingestiegen und zu dem Zeitpunkt sah ich nur noch eine Gruppe von 4 Fahrern. Drei gelbe Bienchen, die da rumflogen und ein pinker Schmetterling. Und da ich ja ein bisschen so ein Herz auch für das pinke Schmetterlingsteam habe, dachte ich mir, ach du Schande, der arme Nelson. Und da dachte ich mir so, okay, also Wout van Aert, Thies Benoot, Matteo Jorgensen. auf dem Papier hätte ich jetzt wahrscheinlich, selbst wenn einer den, also ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn einer von denen nur mit Nelson Paulus unterwegs gewesen wäre, ob ich dann auch, ob ich überhaupt gedacht hätte, dass der es schaffen kann. Aber in einer 3-1 Situation, also du hast mir hinterher gesagt, das letzte Mal, dass du dich erinnern kannst oder so, war das 2014, glaube ich, ne? Das war doch auch beim, das war beim Umlauttipp Newsblatt, kann das sein?
Genau, 2015 ja. War das.
2015. Geschenkt. Vor 10 Jahren. Alle 10 Jahre scheint sowas zu passieren. Aber dass 3 Fahrer gemeinsam mit einem vierten mit im Schlepptau haben und den nicht abhängen können, beziehungsweise dann im Sprint es verlieren, ich glaube, ich spoiler jetzt nichts gegenüber unseren Hörern und Hörern, das ist schon, ich glaube, da musst du als Teamleitung hier, sportlicher Leiter im Bus hinterher, da musst du auch gar nichts mehr sagen.
Nee, es war einfach wie ein Elfmeter, den du nur noch ins leere Tor schießen musst.
Ja.
Im Prinzip. Aber das ist.
Und mit sehr viel Rückenwind.
Ja. Also, das war eine. Also, so ein Rennen sieht man selten. Dass einfach 3 ja. gegen einen das nicht schaffen oder beziehungsweise ist eigentlich logisch gewesen, wie sie es hinterher, sage ich dann wirklich, vergeigt haben. Wout van Aert hat es erklärt, er wollte unbedingt gewinnen an dem Tag. Und das aus einem Sprint raus, war er sich sehr sicher, dass er schneller ist als Nielsen Paulus. Ja, dumm, wenn es dann halt nicht funktioniert.
Absolut.
Aber meiner Meinung nach hätte man halt vorher auch, wenn man das unbedingt hätte gewinnen wollen, einfach einen nach dem anderen rausschicken sollen. Und dann, ja, wäre halt Nielsen Paulus ja, aufgeschmissen gewesen, also der wäre da nicht mehr mitgekommen. Hinterher hieß es dann von der sportlichen Leitung, ja, der Abstand nach hinten war nicht groß genug, dass man das hätte machen können. Mhm. Ja, kann man so sehen. Ich würde aber sagen, nein, die haben es völlig in den Sand gesetzt ja. und dieses Rennen von 2015 Omloop Het Nieuwsblad, das ist wirklich im Prinzip eine sehr guter Vergleich, weil damals fuhr irgendwie Tom Boonen, Nicky Terpstra und noch einen Fahrer von Quickstep gegen Ian Stannard. Und die haben dann am Ende gegen den verloren. Und ja, Nielsen Paulus hat es im Prinzip so mit den Wismar-Leuten gemacht.
Und an welchem, also hast du es irgendwann bis 200 Meter vom Ziel für möglich gehalten, dass er irgendeine Chance hat?
Ja, also ich habe mir gedacht,
echt?
Als die einfach den die ganze Zeit mitgezogen haben, ja, das geht nicht gut. Also so wie die Saison bislang, mir war dann klar irgendwann, die werden für Wout van Aert natürlich dann im Sprint fahren, ja. aber so wie die Saison von Wout van Aert bislang verläuft, konnte man das irgendwie vorhersehen, dass es auch an dem Tag nicht sein Tag ist.
Ja, ich bin, also ich habe das wirklich bis auf die Zielgerade habe ich nicht geglaubt, dass er da eine Chance hat. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Er ist ja jetzt auch kein Sprinter.
So, genau, er ist ja nicht mal irgendwie berüchtigt dafür, dass er jetzt irgendwie Jonathan Milan oder Dylan Groene wegen das fürchten hat.
Ja, genau. Deswegen habe ich wirklich zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass er eine Chance hat. Und ja, also ich glaube auch, ne, dass Wout van Aert, man wollte Wout van Aert auf dem Treppchen oben sehen. Gar keine Frage. Also dem hätten die, glaube ich, heute alles untergeordnet. Vor 20, 30 Jahren hätte man wahrscheinlich noch per Nelson noch gefragt, ob er vielleicht einen kleinen Scheck haben möchte, um das zu arrangieren. Reine Mutmaßung, habe ich nie gehört, dass sowas gegeben hat. Ne? Und es sind auch nie irgendwelche Sportwagen von Kasachstan nach Belgien gegangen. Das ist auch alles mutmaßliche, alles schlimme Gerüchte. Aber Mann. Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Meine Frau hat, die kennt sich im Radsport ja gut genug aus, um so solche Sachen auch zu erkennen. Die hat auch gesagt, was ist denn da los gewesen, als ich hier jubelnd, so, einfach ob der Situation, das hätte jetzt auch genauso gut hätte jetzt ein Jumbo-Fahrer, Team Wismar-Fahrer sich gegen 3 Lidl-Check durchgesetzt, hätte ich mich genauso gefreut, weil es ist einfach ja, man freut sich ja für die eine Person, die da fährt. Und wenn sie noch von einem Team ist, für das man Sympathien hat, umso besser. Aber Wout hat hinterher auch in den Interviews oder in dem direkt relativ frühen Interview wirklich alles auf seine Kappe genommen, ganz ehrenwert. Was heißt ehrenwert? Also da gab es ja auch jetzt nichts viel dran rumzudiskutieren, weil die Situation war ja eindeutig. Muss man als so ein Champion aber auch erstmal dann hinterher alles so analysiert sagen und sagen, hey, ich habe Scheiße gebaut, das ist mein Versagen, das ist mein Fehler. Ja, krasses Ding. Also sehr, sehr toll. Wie sehr schlägt das durch bei einem Wout van Aert, denkst du? Also was macht
ja,
das mit
schon,
ihm?
Ja, klar. Also ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie daran zerbricht oder so, aber
ja.
Es ist natürlich, jetzt sage ich mal, nicht gerade förderlich fürs Selbstvertrauen.
Absolut. Ja, das glaube ich
aber
auch.
Auf der anderen Seite war es dann natürlich auch wieder, ich weiß nicht, ob du es hinterher gesehen hast, die Instagram-Story von Jonathan Waters,
nee.
Da hat sich dann auch ordentlich gefreut.
Ja, das kann ich mir glauben, an den muss ich auch denken. Natürlich, aber auch zu Recht, mein Gott, zu Recht. Also ich glaube, ja, ist doch auch verdient irgendwo. Und Waters muss doch oft genug schon einstecken von allen möglichen Leuten, habe ich so den Eindruck. Und der ist gut im Austeilen, aber sowas geht nicht an jemandem vorüber, auch nicht an ihm. Und ja, schönes Ding einfach. Sehr, sehr, sehr schön. Hat mich wahnsinnig gefreut. Hast du hinterher nochmal an irgendwelchen Interviews, also woran es lag? Ich meine, was gibt's da zu diskutieren? Das war einfach ein tolles Rennen, Spaß gehabt und ja, ist nicht so gelaufen, wie sich das jeder vorgestellt hat an dem Tag.
Es war einfach die falsche Taktik für das Team. Also
ja, das falsche
auch ein, zwei, drei gewinnen können, wenn die halt eine andere Taktik gefahren wären. Aber so, wenn du halt jemanden auf dem Gepäckträger die ganze Zeit in Richtung Ziel kutschierst, dann musst du dich ja nicht wundern, wenn der gewinnt.
Ja, aber sie haben, mein fester Glaube ist so, dass sie den einfach auch unterschätzt haben im Sinne von, die haben nicht wirklich, also habe ich aber auch, ne? Also wenn ich ihn unterschätze, dann finde ich, haben die auch das gute Recht dazu. Die haben wahrscheinlich einfach nicht dran geglaubt, dass der so dermaßen gut ist im Sprint und dass der einen Wout von Aert schlägt. Ich meine, come on, einen Wout von Aert schlagen, das muss man sich auch erstmal, also das muss er auch erstmal schaffen.
Ja, aber die wissen ja auch selber im Team, dass Wout von Aert in diesem Jahr vielleicht nicht der Wout von Aert ist, wie vor zwei Jahren.
Ja, offensichtlich. Entschuldigung. Sprechen wir über Wout van Aert vielleicht gleich nochmal nach dem nächsten Rennen und dann vor allen Dingen auch vor dem nächsten Rennen, also in der Vorschau auf das nächste Rennen. Aber auch da wieder kann ich sagen, wenn ich es noch nicht gesehen habe, das lohnt sich schon. Die letzten, sagen wir mal, vielleicht 5 Kilometer, 10 Kilometer reichen ja auch. Also alles, was da zwischendurch passiert ist, ist ja nicht relevant. Beziehungsweise same of the same. Und dann sind wir schon beim Rennen des letzten Wochenendes, der Flandern-Rundfahrt. Was kann man zur Flandern-Rundfahrt dieses Jahr sagen? Also für mich war das irgendwie so ein bisschen da hat jemand attackiert, bis es irgendwann dann gereicht hat. Ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat stand. Ich glaube von Jens Vogt, der irgendwie, glaube ich mal, wenn ich mich richtig entsinne, gesagt hat, manchmal muss man auch sein Glück auch so lange einprügeln, bis es da ist. Kann das sein?
Ja.
Klingt zumindest nach ihm.
100%, ja.
Und das hatte ich das Gefühl, hat Pogacar an dem Tag gemacht. Er hat einfach so lange attackiert und immer wieder und allerdings auch, wie ich finde, ein bisschen mit Ansage genau an dieser Stelle. Bis es geklappt hat einfach. Also bis er durchgekommen ist, bis er den anderen hat stehen lassen und dementsprechend weg war.
Ja, aber auch das war wieder ein sehr attraktives Rennen, wie ich fand, von den Klassikern her, wenn man das mal vergleicht mit vor 10, 15 Jahren, wo dann wirklich bis auf die letzten ja 3, 4 Hellingen zugewartet wurde, ehe da sich irgendwas unter den Favoriten getan hat, geht es da jetzt schon extrem früh los. Und ja, wie du schon sagst, also er hat einfach, das hat der stärkste Fahrer am Ende gewonnen, Tadej Pogacar an dem Tag. Taktisch kann man darüber diskutieren, ob sich da Van der Poel so clever angestellt hat, weiß ich nicht. Er war natürlich, letzten Endes kann man schwer sagen, ob er jetzt durch den Sturz, den er hatte, also er hatte recht früh im Rennen einen Sturz und hat da einiges an Kräften aufwenden müssen, um wieder zurückzukommen, wie sehr ihn das beeinträchtigt hat. Er hat hinterher auch fast davon gesagt, dass er in der Woche davor irgendwie krank war. Kann man nicht genau sagen, aber alle Angriffe vor diesem letzten Nadelstich am alten Quaremont konnte er auch recht souverän, sage ich mal, parieren. Und was ich erstaunlich fand, als dann Van der Poel immer mitgegangen ist, sind die beiden noch nicht wirklich weggekommen. Also der Rest kam immer irgendwie wieder zurück, bedingt dadurch, dass halt tatsächlich Wismar diese Bike da die stärkste Mannschaft hatte. Die hatten immer noch 1, 2, 3 Leute dabei. Little Track war auch immer mit Stuyven und Pedersen noch da, klar. Aber die haben die immer irgendwie wieder zurückgebracht. Und ich fand am Koppenberg, also das ist so eine Schlüsselstelle im Rennen, noch der steilste Anstieg, sah schon zum Beispiel Wout van Aert extrem schlecht aus.
Ja. Das war der das war der viertletzte, fünftletzte, irgendwie, sagen wir mal so einer von den letzten 10 oder 8 oder 5.
Ja, da habe ich mir gedacht, okay, ja gut, der kommt ja nicht mal unter die Top 10. Aber, muss man sagen, der hat sich die Kräfte sehr, sehr gut eingeteilt, kam dann am Schluss sogar, also er hat es clever gemacht bei dieser letzten Überfahrt über den alten Quaremont, als Pogacar weggefahren ist. Hat er vorher unten rein schon attackiert, bevor eigentlich das Ding so richtig losgeht, hatte einen kleinen Vorsprung und hat dann auch Van der Poel wieder aufgefahren und kam dann in der Gruppe mit Pedersen und Van der Poel, ja, undankbarer vierter Platz letztlich, aber mit denen dann immerhin rein. Also ja, und Pogacar vorne heraus, was soll man sagen, wenn ein Rennen so schwer ist, ist nichts gegen ihn zu machen.
Ja. Ich hasse es wahrscheinlich, also alles andere wird mich jetzt extrem irritieren, gesehen vorher, am Tag vorher, glaube ich, oder so, diese Trainingseinheit, wo man schon, wo genau an dem, ich spreche es natürlich falsch aus, Ode Quaremont, genau an der Szene, an der Stelle, wo dann später auch attackiert wurde, wo sie das schon wirklich so auch angegangen sind, ne, dass sie unten mit 40 km/h irgendwie reingefahren sind. Nee, mit 60 km/h und dann später Pogacar mit 40 einfach das Ding hochgerast ist und sie quasi das schon simuliert haben, was dann später passiert ist. Und ja, also deswegen lief es ja eigentlich auch schon auf genau das hinaus, was dann da passiert ist. Und ja, das war schon, ich fand schon krass.
Wobei man natürlich sagen muss, also so wie die es geprobt haben, ging die Taktik ja natürlich nicht aus. Also
nee, weil er war alleine.
Relativ früh, ja, wie sagt man den, auf dem Backfoot, also im Hintertreffen, weil die A durch Stürze und B ja auch durch clevere Renntaktiken, sage ich mal, von anderen. Also es war so eine Gruppe mit Filippo Ganna weggefahren zwischendrin. Da war dann nur, hey, wirklich zum Handeln verdammt, dass die wieder zurückholen und haben da viele Kräfte verschlissen. Und da war Pogacar dann schon recht früh alleine und er war dann bei dieser letzten Überfahrt über den Quaremont, da war nicht mehr viel mit Teamunterstützung irgendwie, ja. Also das musste er dann von vorne alleine richten.
Aber war ja auch gar kein Problem, hatte man so das Gefühl. Also das hat er ja dann einfach so gemacht, wie er es macht und oder zu tun pflegt und dementsprechend ja, Wout van Aert war ja noch einmal an einer Stelle, hat er versucht irgendwie so, der hatte sich da dann auch irgendwann mal da nochmal so zwischengemogelt, aber der hat an dem Tag auch nicht irgendwie den Eindruck gemacht, dass er richtig mithalten kann.
Ich fand schon, also da hat sich das Rennen, er ist viel mit Auge gefahren, hat sich das Rennen sehr gut eingeteilt.
Unauffällig im besten Sinne.
Ja, und vom Gefühl her, wenn ich jetzt einen Trend setzen müsste, geht's bei ihm eher bergauf, wobei Van der Poel irgendwie die Form eher so leicht nach unten geht.
Boah, finde ich steile These. Also ich glaube ja, ich möchte mal eins aufgreifen, was du eben gesagt hast, dass dieser Sturz, dass der doch, also man hat ja auch gesehen, wie er sich dann irgendwie, weiß nicht, mehrere Kilometer lang wieder alleine, mehr oder minder alleine nach vorne kämpfen musste, um wieder den Anschluss zu bekommen. Ich fand schon, plus die Krankheit, die man ja zum während des Rennens war uns, also mir nicht bekannt, dass er krank gewesen ist. Ich glaube, das haben die hinterher auch erst gesagt, ne? Kann das sein? Ich glaube, unter den gegebenen Umständen war das noch eine Leistung, vor der man wirklich seinen Hut ziehen muss. Und im Gegensatz dazu ein Wout van Aert, wo es ja eigentlich einigermaßen okay läuft, also ne, wo jetzt nichts, also sie sind ja jetzt nicht, also der hatte jetzt keinen Sturz, wenn ich mich recht entsinne. Krankheiten ist jetzt auch nichts gewesen. Ich meine, der kam jetzt, glaube ich, nochmal irgendwie aus dem Höhentrainingslager oder so etwas. Ja, okay. Aber also dieser Sturz, was war nochmal mit Degenkolb? Der hat doch irgendwie Ellenbogen gebrochen oder so. Irgendwie ganz üble, böse Geschichte. Finde ich jetzt, also ich wäre anstelle von einem Mathieu van der Poel einfach gar nicht mehr aufgestanden an dem Tag und hätte mich ins Bett gelegt ganz schnell. Dementsprechend, dass die Form da runtergeht, bin ich gespannt. Also wir werden das dann relativ zeitnah, wie man so schön sagt, dann sehen können, wie es um diese These bestellt ist. Aber ich finde das immer noch, also ja, Mathieu van der Poel, Wout van Aert hat sich gut verstecken können, hat einmal in einem Anstieg sogar, finde ich, ist ein bisschen nach vorne gefahren, da dachte ich, was denn jetzt los ist, wer attackiert denn jetzt da in Gelb? War ganz verblüfft, aber das war dann ja doch nur irgendwie ein besser Schwung mitgenommen, glaube ich, oder irgendwie sowas war das gewesen. Ich bin gespannt, also ich trau ihm da noch nicht so richtig was zu.
Ja, aber wenn das, also ein anderer Fahrer, wenn das Rennen keine Berge gehabt hätte, wäre Mats Petersen der stärkste Fahrer im Rennen gewesen. Also das tat mir dann irgendwo mal ein bisschen leid, ja, weil der natürlich da mit seinem Körperbau eigentlich als ursprünglich mal Sprinter dann doch ein bisschen andere Voraussetzungen hat als zum Beispiel ein explosiverer Mathieu van der Poel und ein Bergfahrer wie Tadej Pogacar. An diesen Helling hat er dann immer so seine Schwierigkeiten gehabt, am Ende zweiter Platz, aber ein wahnsinnig starker Auftritt, und wenn es da keine Berge gegeben hätte, ja, wäre ich gespannt gewesen, ob van der Poel oder irgendwer ihn hätte schlagen können.
Wenn es keine Berge gibt, wäre ich auch schneller, also das...
Ja, aber apropos Berge, also ich bin die Flandern-Rundfahrt ja auch mal diese 269 Kilometer mal gefahren, und ich kann mich daran erinnern, dass ich Schwierigkeiten hatte, da irgendwie an diesem Quaremont 20 km/h zu fahren.
Ja, stimmt.
Und die fahren da mit 40 hoch.
Thomas, tröste dich, sie verdienen ihr Geld damit, sie machen den ganzen Tag nichts anderes. Dafür kannst du sehr schöne Sätze
schreiben. Was anderes sollten sie ja schon machen. Also wenn man den ganzen Tag nur Rad fährt, dann hat man irgendwann Übertraining.
Ja, gut, sie regenerieren auch noch. Aber ich glaube, wenige Profis kriegen es hin. Jetzt, wie heißt der eine nochmal? Scheiße, das hätte ich jetzt für den Gag gut gebrauchen können. Ein Franzose. Nur wenige kriegen es hin, so schön geschliffene Sätze wie du zu schreiben. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Wie heißt denn aber der Philosoph im Peloton?
Guillaume Martin.
Guillaume Martin, genau, den meinte ich. Ne, dafür kannst du schöne Sätze schreiben, und weiß jetzt nicht, also mit wem ich da wollen würde. Also, naja, wurscht. Wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Welche der Monumente hast du jetzt durch? Du hast Paris-Roubaix bist du gefahren, Flandern-Rundfahrt.
That's it.
Ja, ist ja schon. Hab gestern noch mal einen Artikel irgendwo gesehen. Nee, heute, egal. Von einem Redakteur von, ich glaube, Bike Moomers, Bike Radar oder sonst was, der auch die Paris-Roubaix Challenge gefahren ist und das ein bisschen beschrieben hat. Ist auch ein Erlebnis, aber davon berichten wir vielleicht in der nächsten Sendung noch mal ein bisschen, was du da gemacht hast. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Wenn wir über Paris-Roubaix sprechen. Aber ja, Flandern-Rundfahrten fest, aber Pogacar gewinnt es. Wie sehr glaubst du, ärgert er sich jetzt so im Nachhinein noch über die Geschichte, dass er Milan San Remo nicht gewonnen hat? Weil dann wäre er jetzt ja mächtig auf Kurs.
Sehr, ja. Also die These, die ich in einer unserer Sendungen am Anfang der Saison mal aufgestellt hat, dass Pogacar Paris-Roubaix fährt, um alle 5 Monumente der Saison zu gewinnen, ist dann, glaube ich, nicht so falsch gewesen. Deswegen glaube ich, dass er sich noch sehr ärgert, dass er Milan San Remo auch in diesem Jahr nicht gewinnen konnte. Er möchte, glaube ich, einfach einen Haken dahinter machen, dass er alle 5 Mal gewonnen hat. Ja, Roubaix reden wir gleich noch drüber, ob er das dieses Jahr schafft. Aber San Remo ist schon nochmal, also solange die nicht irgendwie die Strecke anpassen und irgendwie Mathieu van der Poel da am Start ist. Ja.
Startverbot für Mathieu. Ja.
Ja.
Müssen wir mal gucken. Aber ja, das war die Flandern-Rundfahrt. Gibt es sonst noch etwas? Also auch ein schönes Rennen. Ich habe es so zeitversetzt gucken dürfen. Das war auch irgendwie nochmal so in der Hängematte gelegen, zeitversetzt das Rennen gucken. Auch nicht das Schlechteste, muss ich sagen. So sich das dann gut gehen zu lassen. Wir sind damit auf dem aktuellen Stand, glaube ich, von Rennen.
Wir haben noch ein Rennen, oder beziehungsweise worüber wir noch sprechen können, das aktuell ist, nämlich die Baskenland-Rundfahrt.
Ah, ja, stimmt.
Das hatten wir jetzt hier in unserem Sendungsdokument nicht mit drin, aber die läuft ja seit Montag, und das ist läutet sozusagen die andere Klassikersaison ein, die der Ardennen-Klassiker, weil Baskin darunter hat, optimales Vorbereitungsterrain darauf ist, mit kleinen, vielen giftigen Hügeln. Und ja, insgesamt 6 Etappen. Jetzt haben wir die ersten 4, Stand Donnerstag, 10.04. Und bislang waren es ja dann doch schon, kann man so sagen, deutsche Festspiele.
Ich habe es nur ganz am Rande mitbekommen, dass ein Deutscher, glaube ich, auch im Führungstrikot unterwegs war.
Maximilian Schachmann hatte den Auftakt des Zeitfahren gewonnen, also 16,5 Kilometer Zeitfahren gewinnt mit innerhalb einer Sekunde vor Almeida und Florian Lipowitz, also zwei Deutsche in den Top 3. Ja, und dann hat das über die nächsten Tage gehalten, sage ich mal. Zweite Etappe, einzige Chance für die Sprinter, gewinnt Caleb Ewan. Jetzt mittlerweile für Ineos Grenadiers unterwegs, war ja so eine späte Verpflichtung noch. Ende Januar haben sie das bekannt gegeben. Zweiter Sieg jetzt schon für die Mannschaft. Er ist dann lustigerweise, sage ich mal, auch, glaube ich, zur dritten Etappe schon nicht mehr angetreten. Und dann hieß es von der Mannschaft, mit Blick auf sein kommendes Rennprogramm haben wir entschieden, ihn nicht mehr an den Start zu stellen. Ja. Also ist dann auch vielleicht für den Veranstalter ein bisschen komisch, wenn da jemand plötzlich einfach abreißt und sagt, ich habe keinen Bock mehr zu fahren.
Kennt man sonst nur von Cipollini, ne?
So ein bisschen hat mich das daran erinnert, tatsächlich, ja. Ja, und dritte Etappe, gestern, das war das, wo ich vorhin schon mal drauf hinaus wollte, war eine sehr, sehr schwere Etappe und sehr, sehr interessant, das zu sehen, schon vor 100 Kilometer vom Ziel. Da wurde alles geboten, wechselnd und Klassement, Favoriten hin und her, Favoritengruppen, die weggefahren sind, wieder eingeholt wurden. Am Ende gab es nochmal so einen kleinen Schnapper, das waren so 1,5 Kilometer mit 10%. Und da ist dann erst Lipowitz mit Schachmann weggefahren, die wurden dann wieder eingeholt. Dann ist Almeida mit weggefahren über die Kuppe mit Alex Aramburu, spanischer Meister von Cofidis. Und ja, Almeida ist bekannterweise nicht der beste Abfahrer. Hat sich dementsprechend ein bisschen schwer getan, wurde dann von Aramburu in der Abfahrt abgehängt. Und dann gab es eine Situation, ich glaube, wir waren so einen Kilometer vom Ziel, da hat Aramburu dann einen Kreisverkehr auf der Innenbahn genommen. Okay. Und da stand auch ein Streckenposten, der da stand und eigentlich gesagt hat, nee, hier darfst du nicht durchfahren. Letzten Endes aus Sicherheitsaspekten war es die bessere Linie, weil er da keine große Kurve fahren musste bei hoher Geschwindigkeit, sondern einfach ja dann den sicheren Weg genommen hat. Am Ende gewinnt er die Etappe und dann sagt halt die Rennjury, du hast abgekürzt hier in dem Kreisverkehr und wirst deshalb relegiert auf den letzten Platz sozusagen zurück der Gruppe, der du angehört hast. Und wenig später dann, oder einige Stunden später, sagen wir mal so, hatte das Team schon Protest eingelegt und dann hat sich halt die Jury nochmal irgendwie Veloviewer und alles Mögliche angeguckt und hat dann entschieden, dass ja eigentlich die Streckenführung, die sollten eigentlich auch da durchfahren durch den Kreisverkehr, so wie es dann Aramburu gemacht hat. Und hat dann gesagt in der Begründung, die Fahrer sollen ja laut UCI auch vorher sich die Strecken angucken und er hat das gemacht und hat deshalb die richtige Linie gewählt und wir geben ihm den Sieg jetzt wieder.
Das hatte ich, also den ersten Teil der Geschichte hatte ich natürlich mitbekommen, den zweiten Teil jetzt nicht, also ich wusste noch nicht, dass er wieder bekommen. Was haben Sie denn bei Veloviewer geguckt, bitte? Also,
ja, wie die Streckenführung ist.
Also der Veranstalter hat nochmal geguckt, wie er sich die Strecke überlegt hat.
Nee, das war, meine ich was das Team auch vorgebracht hatte, dass es bei Veloviewer auch so ausgeschrieben ist, dass die da diesen Kreisverkehr auf der Innenbahn nehmen können und letzten Endes der Streckenposten da falsch stand. Also wir haben da dieses Jahr Konfusionen mit Streckenposten. Ich kann mich, also bei der Algarve-Rundfahrt gab es ja diesen Streckenposten, der das komplette Peloton auf die, sag ich mal, Nebenstraße abgeleitet hat, während Ganna dann alleine durchs Ziel gejubelt gefahren ist. Und jetzt eine ähnliche Situation bei der Baskenland-Rundfahrt.
Ja, ein Hoch auf die Streckenposten. Ist es, ja, mein Gott, also was willst du? Mir tun die Leute, letztens wurde doch auch bei irgendeinem Fußballspiel so ein Balljunge irgendwie gelobt, weil er so irgendwie den Ball schnell reagiert hat oder irgendwie sowas. Also das habe ich am Rande mitbekommen. Alles richtig gemacht, der Junge. Streckenposten, falsche Richtung geleitet. gut, kann, ne, ein bisschen blöd gelaufen dann, aber am Ende des Tages, ich finde immer, das sollte, man sollte solche Situationen einfach so eindeutig gestalten, dass es gar nicht erst zu Problemen kommen kann. Und dann ist ja alles gut. Also komische Sache, aber naja. Aber eine Juryentscheidung, die sich dann wieder, die wieder zurückgenommen wird und in eine andere Richtung gedreht wird, das kann ich mir auch nicht mehr so richtig dran erinnern, wann das mal der Fall war.
Nee, also an sowas kann ich mich auch nicht erinnern, dass man einmal so in die Richtung entscheidet und sich dann sozusagen der eigenen Entscheidung nochmal widerspricht.
Ja.
War dann irgendwie letzten Endes komisch, auch wenn es vielleicht irgendwo am Ende dann begründbar war. Kann mir auch, ja, ist natürlich dann, ja, ein Spanier, der, oder er ist glaube ich sogar Baske, der spanische Meister hier, Alex Aramburu, ist dann natürlich auch schön für ihn, eine Etappe da im Baskenland zu gewinnen.
Ja. Gut, ja, wie ist dann jetzt
das
dann,
war
genau, das war die Etappe Nummer drei, ne?
Ja. Heute war dann, also am Donnerstag war dann noch die vierte Etappe, da hat dann tatsächlich Joao Almeida die Gesamtführung übernommen, der hat sich an dem letzten Berg dieser Etappe mit bis zu 20% Steigung hat er sich abgesetzt, gewinnt dann am Ende vor seinem Teamkollegen, also der Isaac Del Toro, der Zweiter geworden ist, mit 28 Sekunden Rückstand, führt die Verfolgergruppe ins Ziel. Ja, und jetzt ist der Stand, dass Almeida mit 30 Sekunden vor Schachmann und 38 vor Florian Lipowitz die Gesamtwertung anführt. Wir haben jetzt noch morgen eine Etappe, die eher eigentlich sowas für Ausreißer ist am Freitag, und am Sonnabend ist dann die Königsetappe rund um Eibar traditionell, da wird dann die Rundfahrt entschieden.
Aber da gucken wir nicht hin, weil wir am Sonntag gucken wir nur in eine Richtung. Du Richtung Nordwesten, ich fast ausschließlich Richtung Westen, weil am Sonntag ist ja ein neben Mailand-Sanremo, neben der Flandern-Rundfahrt, neben Lüttich-Bastogne-Lüttich und der Lombardei-Rundfahrt, einer der größten Festtage des Radsports, Paris-Roubaix.
Ja, gewinnt. Am Samstag gucken wir dann vor allem auch noch schon zu den Frauen bei Paris-Roubaix.
Ach so, ja, Samstag bin ich bei einem Frauenfußballspiel. Deswegen kann ich da nicht hingucken. Aber
die fahren nämlich immer traditionell jetzt auch schon am Tag davor.
Ach, ich dachte, die fahren auch am gleichen Tag und an dem Tag davor ist das Jedermann-Ding.
Nein. Genau. Okay. Wir hatten auch gar nicht über die Flandern-Rundfahrt der Frauen gesprochen. Was,
schieß los.
Finde ich das tatsächlich das Spannende.
Spannenderen als das der Herren?
Ja, weil das war ja am Ende dann mit einer Dreiergruppe, meine ich. Und die stärkste Fahrerin an den Anstiegen war meines Erachtens nach wieder eine Deutsche, Liane Lippert, die zwischendrin auch mal kurz alleine weggefahren war. Aber am Ende, ja, kommt dann eine Vierergruppe gemeinsam an. Lotte Kopecky, Pauline Ferrand-Prévot, Liane Lippert und Kasia Nevjadoma. Rein auf der Papierform war es klar, dass Lotte Kopecky die schnellste ist, so war es dann am Ende auch im Sprint und ja, aber es war wirklich bis auf die Zielgerade wusste man da nicht, wer gewinnt, während das Männerrennen dann ja, sag ich mal, schon relativ früh entschieden war. Lotte Kopecky dann durch ihren dritten Sieg, die alleinige Rekordhalterin jetzt bei der Flandern-Rundfahrt der Frauen bei ihrem Heimrennen, war, meine ich, auch zugleich jetzt ihr erster Saisonsieg. Gut, sie hatte davor erst drei Rennen gefahren. Bei Mailand Sanremo haben wir schon drüber gesprochen, dass sie sich für ihre Teamkollegin aufgeopfert hat. Quer durch Flandern lief nicht so, wie sie das wollte am Mittwoch davor. Da war sie ein bisschen hinter den Erwartungen, obwohl am Ende noch Zweite. Aber Flandern-Rundfahrt hat sie dann jetzt abgeliefert. Aber ja, schade eigentlich für Liane Lippert, dass sie da diese starke Leistung nicht am Ende dann mit dem Sieg belohnt wurde.
Ist ja auch bei... hört man mich? Hallo? Habe ich gerade ein bisschen leiser gestellt. Ich musste kurz husten, deswegen habe ich mich leiser gemacht. Ist er jetzt auch bei Paris-Roubaix dabei, Lotte Kopecky, ne? Ist sie für dich jetzt die Favoritin?
Ja, zumindest ist sie die Vorjahressiegerin, hä?
Ja, das ja. Ach, war sie
ja, jetzt? Ja, klar. Also, wird schwer, die da irgendwie zu schlagen. Also, das Team SD-Works Pro-Time ist generell eigentlich fast immer, wenn sie an den Start gehen. Es sei denn, das Rennen ist hügelig und Demi Vollering ist auch dabei, sind die Favoriten.
Okay, dann schaue ich mir das Samstag vielleicht mal in der Zusammenfassung zumindest an. Dann, es wird ja auch ein Fingerzeig zumindest sein, obwohl wenn es Sonntag erst regnet, ist es wahrscheinlich ein ganz anderes Rennen. Aber ich muss jetzt auch mal, da hast du vollkommen, du hast es mir ja nicht gesagt, aber Ich selber muss mal einen Anspruch für mich haben, mich langsam auch in die Frauensaison einzuarbeiten, weil so kann es nicht weitergehen, dass ich da zu wenig weiß. Das habe ich selber. Und vor allen Dingen ist es ja dumm, weil die meisten Frauenrennen ja eh die Spannerin sind.
Wobei ich es dann schade finde, dass dann auch das Frauenrennen, es ist ähnlich rätselhaft dann wie bei Strade Bianche, dass es dann nicht in komplett gezeigt wird, sondern dann auch erst, meine ich, ab 14 Uhr und wir fahren dann schon um 13 Uhr los. Also dass es nicht in Gänze zu sehen ist.
Ja. Naja, okay, aber das Problem haben wir ja, also das ist ja immer und überall so. Das ist zumindest mein Problem, was nicht nur die Frauen haben, sondern ja, alle.
Ja, aber apropos sehen, ist dir das auch aufgefallen bei jetzt so verschiedenen Rennen, gerade bei Mailand-San Remo war das eine Neuerung, diese Drohnenaufnahmen in der Abfahrt von Cipressa und Poggio fand ich extrem beeindruckend.
Ja, habe ich aber auch immer Angst. Ich habe immer Angst, dass so dann, weil, klingt jetzt total doof, aber ich denke mir, boah, hoffentlich fällt die Drohne jetzt nicht mehr blöd irgendwie runter. Das sind ja auch nur ganz kleine Dinger. Ne? Die würden wahrscheinlich für einen Sturz sorgen, okay, aber da wird ja nichts Schlimmes passieren. Die sind ja minimal und die wiegen ja auch nichts, oder? Du kennst dich mit solchen Techniksachen besser aus als ich.
Ja, ja, aber also die wiegen nicht viel.
Die haben ja auch nur einen Akku drin für 10 Minuten oder irgendwie sowas. Länger müssen die auch nicht fliegen, ist ja völlig in Ordnung. Nur ich denke mir immer, huiuiui, hoffentlich geht das gut, huiuiui, und tut bitte keinem weh und so. Aber das ist wahrscheinlich meine naive Denke immer. Die an der Stelle so ist. Ja, absolut. Und ich glaube, dass man auch so ein bisschen was vom Cross gelernt hat, wo man da, wo es ja auch, wo es das ja schon, ich will nicht sagen länger gibt, aber schon durchaus das ein oder andere Mal angewendet wurde. Ja, kann man machen. Finde ich gut. Also gefällt mir. Mehr davon. Glaubst du, das wird bei der Tour auch, werden wir bei der Tour auch sehen? Weil die sind ja sonst eigentlich immer relativ weit vorne mit sowas.
Kann ich mir schon vorstellen, dass man es dann auch in diesem Jahr mal bei der Tour de France macht. Also gerade so, also da geht es natürlich auch immer so ein bisschen, in Frankreich ist wieder eine andere Rechtslage als in Belgien und anderen Ländern um Genehmigungen einfach, dass du halt mit solchen Dingern da fliegen darfst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie der Mont Ventoux wäre natürlich prädestiniert dafür, dass man damals so eine Drohne fliegen lässt.
Absolut. Bei der, sowohl Auf- als auch Abfahrt. Ne? Also bei der Auffahrt ist das natürlich, Abfahrt ist natürlich nochmal spektakulärer, bezüglich wegen der Geschwindigkeit. Aber so eine Drohne. Andererseits, also beim Giro d'Italia sind wir froh, wenn wir überhaupt manchmal Bilder haben. Ne? Also wir wollen jetzt auch die Ansprüche nicht zu hoch schrauben. Ja?
Ja, da sind wir schon froh, wenn wir Bilder haben, sobald irgendwie ein Regentropfen fällt.
Ja, genau. Und das auch noch. Apropos Regen. Wer macht's denn am Sonntag? Stell mir die Frage doch erstmal ganz einfach.
Naja, die Frage ist ja...
Nein, die Frage ist ganz einfach.
Das, was du schon aufgeworfen hast mit dem möglichen Regen, macht es natürlich zu einem völlig anderen Rennen. Und ich würde sagen, das bevorteilt dann eher so Fahrer wie Wout van Aert oder Mathieu van der Poel, also die Crosser. Da kommen dann diese technischen Fähigkeiten auf dem Pflaster gut zu manövrieren, noch viel mehr zur Geltung als bei trockenen Bedingungen. Und das wäre dann eher ein Vorteil für Van der Poel und Van Aert, ein Nachteil für Pogacar eher. Also der steht denen jetzt nicht viel nach, aber der hat halt einfach nicht diese technischen Skills auf diesem Niveau wie Van der Poel und Van Aert, würde ich sagen. Wer macht's am Sonntag? Ja, ich gehe mal ganz mit einem Außenseiter-Tipp, würde ich sagen. Ich sage, Wout van Aert gewinnt am Sonntag.
Also ich kenne einen Menschen auf der Welt, der ein großer Wout van Aert-Fan ist. Und wenn das passiert, dann kannst du rausgehen, dass du den bis runter nach München jubeln hörst. Krass, du glaubst Wout van Aert? Also ich glaube, ist es das erste Mal, dass Pogacar fährt? Ich meine, okay, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass er das schon mal vor drei...
Er hat es schon mal als Junioren gefahren.
Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja ein anderes Rennen. Ich glaube, du hast mich jetzt ein bisschen verunsichert im Sinne, dass du sagst, dass bei Mathieu van der Poel die Formkurve so abschwingend ist, sage ich mal. Und da habe ich ja widersprochen, bloß das lässt mich jetzt natürlich für diesen Tipp an meinem eigenen Urteilsvermögen zweifeln. Ich hätte eigentlich bis vorhin noch definitiv und ohne Probleme und sofort gesagt Mathieu van der Poel. Und deswegen bleibe ich jetzt auch mal dabei. Ich glaube einfach, dass das Rennen so dermaßen von der Erfahrung lebt, die man da braucht. Sich vielleicht auch in diesem Rennen umorientieren zu können, Entscheidungen zu treffen. Ich halte Pogacar für einen der größten Fahrer, den wir wahrscheinlich zu unserer Lebzeit sehen werden. Aber ich glaube, da fehlt es ihm einfach an Erfahrung und ich glaube nicht, dass man das mit Hingabe zum Sport, mit Witz und mit Herz und allem wettmachen kann. Ich würde fast bedenkenlos darauf tippen, dass der Giro Vuelta und Tour de France in einem Jahr gewinnen kann, weil das alles etwas ist, wo er Erfahrung hat, was er kann und was er weiß, was er tun muss und wo er es tut und vielleicht auch entgegen jeglicher Empfehlung das tut, was er tun möchte. Aber ich glaube, dass man das kaum ein Rennen gibt, wo Erfahrung so eine große Rolle spielt wie bei Paris-Roubaix. Vielleicht auch mal an San Remo und vielleicht ist das auch der Grund, weswegen er es nicht gewonnen hat. Und aufgrund dessen tippe ich auf Mathieu van der Poel. Wout van Aert wird keine Rolle spielen, so leid ich mir das tut, so gerne ich ihn da weit vorne sehen würde. Ist einfach so. Und kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht ein ähnliches Podium wie bei Milan San Remo dort sehen werden. Jana hatte doch mal, war das nicht vor ein, zwei Jahren, wo er mit dem Luftdruck so Probleme hatte? Wo er auch schon weit vorne war?
Nein, das war Gianni Moscon.
Ah, sie. Aber ich war schon mal in der richtigen Nation.
Ja, ja, der hätte das gewonnen. Das war die letzte Regenedition von Paris-Roubaix, als Colbrelli gewonnen hat. Und da war Moscon lange vorne rausgefahren und musste dann das Rad wechseln oder beziehungsweise ständig weggerutscht, weil er zu viel Luft in den Reifen hatte.
Ja, das, ja.
Nee. Aber was man natürlich auch sagen muss, ist, dass bei Paris-Roubaix der Faktor Glück eine noch viel größere Rolle spielt. Also man sieht halt öfter auch mal einen Überraschungssieger bei Paris-Roubaix, was bei der Flandern-Rundfahrt eigentlich so gar nicht der Fall ist. Mhm. Dadurch, dass der Kurs bei der Flandern-Rundfahrt viel selektiver ist. Und das kann natürlich auch dieses Jahr dementsprechend passieren. Und ich werfe nochmal zwei Außenseiter-Tipps in den Ring. Sören Warenskjöld zum einen, den Sieger von Omloped Newsblatt, haben wir vorhin drüber gesprochen, schwerer Fahrer, hatte ich auch mal drüber gesprochen, Magnus Backstedt, damals Schwede, der auch Paris-Roubaix gewonnen hat, mit einer ähnlichen Körperstatur und
seine Tochter, Top-Crosserin, wollte ich nur kurz mal erwähnen, weil ich es weiß, ausnahmsweise mal was weiß.
Zoe Backstedt, ja, die ist auch auf der Straße aktiv mittlerweile und ist ja auch schon, glaube ich, Juniorenweltmeister, ne?
Ja. So. Ja,
und zweiter Tipp, den ich noch in den Ring werfen wollte, Max Walscheid aus deutscher Sicht. Ein Fahrer, der eigentlich für dieses Rennen brennt und da auch schon sehr gut abgeschnitten hat. Also im letzten Jahr war er, meine ich, hat da fast sein bestes Resultat geholt bei Paris-Roubaix. Nee, das war in dem Jahr davor, sorry. 23, da war er bei Paris-Roubaix Achter. Also, da hat das extrem viel Erfahrung, ist extrem zäh, hat die Körpermaße dafür und,
ja. Ja, finde ich, übrigens, will Max Walscheid finish in the top 10? Yes, 1-4. Also, für 10 Euro kriegst du 40 raus. Wettquote, Mathieu van der Poel nur 1-1 gegen Pogacar. Was denkst du?
Van der Poel ein bisschen vor Pogacar.
1,48 zu 2,45. Das ist doch nicht nur ein bisschen, oder? Ich kenne mich mit Wetten ja nicht so aus, aber
Ja, normalerweise also bei dem Rennen, sage ich mal, Mathieu van der Poel in Normalform, Wout van Aert in der Form von vor 2 Jahren, würde ich sagen, Pogacar hat eigentlich in 9 von 10 Fällen zieht er den Kürzeren gegen die beiden. Aber aufgrund dessen, der Umstände, wie es in diesem Jahr ist, wie gut er in Form ist, vielleicht Van der Poel ein bisschen auf dem absteigenden Ast, Van Aert nicht bei der Form wie vor 2 oder 3 Jahren, kann schon möglich sein, dass auch Pogacar da gewinnt. Aber ich bin da bei dir, also würde mich da anschließen, dass bei Paris-Roubaix doch die Erfahrung eine extrem große Rolle spielt und so Positionskämpfe nochmal ausgeprägter sind, irgendwie gerade wenn wir dran denken, wie es irgendwie in den Wald von Arenberg reingeht. Gut, jetzt haben sie dieses Jahr, gibt es diese Schikane nicht, sondern die fahren sozusagen auch eine Schikane, aber über so eine 2 Rechtskurven sozusagen kurz vorher, damit die nicht mit so viel Tempo da reinfahren. Aber das ist natürlich macht's für einen Bergfahrer, ich weiß nicht, wie viel hat der, 66 Kilo Pogacar, nochmal schwerer als bei einem Rennen, wo es zumindest Berge gibt, wie bei der Flandern-Rundfahrt.
Ja, absolut, absolut. Ah, freue ich mich schon. Und du hast den Wetterbericht heute, wann hast du denn das letzte Mal gecheckt für die Gegend?
Im Laufe unserer Sendung.
Und wie sieht's aus? Regenwahrscheinlichkeit höher oder niedriger? Also steigt sie oder sinkt sie?
Hat sich nichts dazu geändert, zu dem, was ich dir vorhin gesagt habe. Okay. Niederschlag 25%. Ja. Aber ja, das kann man so oder so sehen.
Ja, also
10 Uhr die höchste Wahrscheinlichkeit. Vielleicht wird's Regen, vielleicht wird's auch nur bewölkt bleiben.
Wir werden es alles am Wochenende sehen. Samstag die Damen, Sonntag die Herren. Und wir werden dann hoffentlich auch in Kürze dann hier darüber sprechen können wieder. In diesem Sinne war's das, glaube ich, für heute. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Nein. Doch kein Gossip. Wenig Gossip in letzter Zeit im Fahrradbusiness. Sonst hatten wir da schon mal ein oder das Anekdötchen. Aber seit Lefebvre nicht mehr da ist, wird's alles öde. Könnte man böse sagen, wenn man es möchte.
Der hält sich auffällig zurück, ja.
Ja, er ist alt geworden. Ist alt geworden, der Patrick. Ja, dann sage ich dir, lieber Thomas, vielen herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern. Auch herzlichen Dank, dass ihr uns ein bisschen was von eurer Zeit geschenkt habt. Ich hoffe, ihr euch gut unterhalten. Und habt ein tolles Paris-Roubaix. Und beim nächsten Mal werden wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in aller Ausführlichkeit darüber sprechen. Schaut euch nochmal an, wie die Bienen den Schmetterling haben durchgelassen oder wie Van de Poel in Sanremo gewonnen hat. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es lohnt sich definitiv. Und gehabt euch wohl, passt auf euch auf, bleibt gesund und fahrt schön viel Rad. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.